Der Frühling ist da und alles blüht in den schönsten Farben. Für viele die schönste Zeit des Jahres. So auch für mich. Und vergangenes Wochenende habe ich die Gelegenheit genutzt, um mit meinen Nachbarn zu grillen und das schöne Wetter zu genießen. Dabei erzählt mir meine 74-jährige Nachbarin, die liebe Eva, die Geschichte eines Kirschbaums. Dieser stand bis vor 30 Jahren noch auf dem Grundstück, das heute mir gehört. Direkt am Zaun zwischen unseren beiden Grundstücken. Damals lebten hier drei Generationen einer Familie und die Kinder waren ungefähr in dem Alter ihres Sohnes, der heute Mitte 40 ist. Jedes Jahr, wenn sich das wohlduftende Weiß des Kirschbaums in fruchtiges Rot verwandelte und die Kinder den größten Teil ihrer Freizeit spielend in den Gärten verbrachten, war der Kirschbaum das Highlight. Die Äste ragten auf beide Grundstücke. Von Jahr zu Jahr wurden die Kids immer geschickter im Klettern. Ja, und regelmäßig trafen sie sich zuerst am Zaun und dann irgendwo nahe der Baumkrone, um sich die Bäuche maßlos mit frischen Kirschen vollzuschlagen. Klingt nach Vorstadt-Idylle und das war es auch. Nur dem Opa gefiel das nicht. Er war eigentlich nie gut gelaunt, als Griesgram bekannt und seine Vorstellung von einem braven Kind beinhaltete vor allem Ruhe und Gehorsam. Mit der Zeit entwickelte er einen regelrechten Groll gegen den Kirschbaum, denn dort war es immer laut. Dort wurde immer gelacht, geklettert, sich auch mal leicht verletzt oder aufgeschürft. Und als er bemerkte, dass die Nachbarskinder kiloweise Kirschen von seinem Baum aßen, war das Maß voll. Er entschloss sich in einer Nacht- und Nebelaktion kurzerhand, den Baum zu fällen. Das war wohl seine Art, den eigenen Enkeln zu sagen, dass sie besser woanders laut spielen sollen und den Nachbarn mitzuteilen, dass keinerlei Kontakt gewünscht ist. Einige Jahre später, kurz vor seinem Tod, muss er wohl gesagt haben, dass er das Lachen seiner Enkel vermisst und es sehr schade findet, dass sie ihn so selten besuchen. Das ist an sich ja schon traurig, aber was mich wirklich nachdenklich gestimmt hat, ist, dass meine Nachbarin Eva sich sonst an nichts Positives über ihn erinnern konnte. Er ist ihr als alter Griesgram in Erinnerung geblieben, mit dem im wahrsten Sinne des Wortes nicht gut Kirschen essen war. Ich finde die Vorstellung wirklich beängstigend, auf diese Art und Weise in Erinnerung zu bleiben. Und obwohl viele von uns häufig beteuern, dass es ihnen egal ist, was andere über sie denken, so wollen wir doch positiv in Erinnerung bleiben und einen guten Eindruck hinterlassen. Im Sales hat man nicht ein ganzes Leben lang Zeit dafür. Für uns müssen auch mal 30 Minuten reichen, um ein erstes Vertrauen aufzubauen. Oder hier und da Gespräche und Telefonate über einen Zeitraum von 2 bis 3 Monaten, manchmal mehr, um unserem Gegenüber zu vermitteln, dass wir es wert sind, in eine langfristige Partnerschaft einzusteigen. Heute finden wir unter anderem heraus, was es bedeutet, einen guten Eindruck zu erzeugen und positiv in Erinnerung zu bleiben. Wieso du also lieber ein Paket frische Kirschen an deine Prospects schicken solltest, als irgendwelche Bäume zu fällen, erfährst du heute, denn das ist der erste deutsche Podcast mit den Target-Themen. Ein hochgeschätzter Ratgeber für mich ist Chris Williamson. Zum einen hat er einen sehr interessanten und hochwertigen Podcast, zum anderen zitiert er immer wieder selbst erschaffene oder selbst recherchierte Weisheiten. Er ist aktuell Mitte 30 und in einem seiner Beiträge meinte er, wenn ich alt bin, würde ich alles, was ich besitze und alles, was ich mir an Vermögen erarbeitet habe, für mein aktuelles Alter eintauschen. Das bedeutet, dass die Gegenwart und damit deine aktuelle Lebenssituation mehr wert ist als alles Vermögen, dass du noch im Laufe deines Lebens anhäufen wirst. Du wärst irgendwann mal bereit, alles dafür zu geben, um noch einmal im Hier und Jetzt zu leben. Was er in einem seiner späteren Beiträge noch erläuterte und was für uns im Sales eine große Bedeutung haben kann, ist, wie Chris es nennt, die optimale Kontrolle zwischen Reiz und Reaktion. Übersetzt in unseren Kontext interpretiere ich das wie folgt. Wenn wir Objections bekommen, na, das was Sie machen, das machen ja auch 10 andere Anbieter genauso. Oder der Preis ist ja überhaupt nicht gerechtfertigt. Und all die anderen unzähligen Objections, die wir haben und bekommen. Aber wie reagierst du darauf? Fühlst du dich angegriffen? Schießt du dagegen? Oder überlegst du dir vielleicht im Kopf, noch während die Person spricht, direkt 2, 3 Argumente, mit denen du den Kunden eines Besseren belehren wirst? Oder ist es nicht doch klüger, ein bisschen innezuhalten und damit auch deinen initialen Reiz auf diese Kommentare zu reagieren, so ein bisschen zu unterdrücken. Anderes Beispiel. Kennst du das Gefühl, wenn dein Prospekt seine wichtigsten Anforderungen oder Probleme erklärt und du dich vor Freude kaum auf dem Stuhl hältst, weil du genau diese Probleme mit deiner Lösung beheben kannst. Folgst du diesem Reiz und erklärst du mit wehenden Fahnen, wie du das alles so schön schaffst? Oder kontrollierst du den Raum zwischen Reiz und Reaktion und stellst noch eine Follow-up-Frage? Verstehe ich das also richtig? Aktuell fassen sie alle Ausgaben in einem speziellen Excel-Sheet zusammen. Oder sie haben gerade erwähnt, dass ihr Team frustriert ist und dieses Problem endlich in den Griff bekommen möchte. Was würde es für Sie und Ihr Team bedeuten, wenn Sie in den nächsten 3 bis 6 Monaten gar nichts verändern? Also was für ein interessanter Gedanke von Chris, für den es sich definitiv lohnt, ein wenig selbst zu reflektieren. Genauso wie für die wichtigsten Geschehnisse dieser Woche, die du jetzt auf die Ohren bekommst, in 3, 2, 1.
News.
Jeder, der mich kennt und diesen Podcast folgt, weiß, dass ich ein Fan von LinkedIn bin. Aber auch in einer guten Beziehung muss es mal krachen und heute ist Feedback-Time. Am Donnerstag habe ich eine E-Mail bekommen vom LinkedIn Sales Navigator mit der Überschrift 312% ROI mit LinkedIn Sales Navigator. Dazu muss ich sagen, ich nutze den Sales Navigator schon und wir alle bei Pleo im Sales Team nutzen ihn. Aber okay, die Überschrift hat mich stutzig gemacht, also lese ich weiter. Das internationale Marktforschungsunternehmen XY hat in unserem Auftrag eine Total Economic Impact Studie zum Return on Invest von LinkedIn Sales Navigator durchgeführt. Okay, also was ich darunter verstehe, LinkedIn zahlt ein anderes Unternehmen, um eine Studie über LinkedIn durchzuführen. Also ich werde noch stutziger. Hier werden direkt 3 Vorteile der Software erwähnt. Höherer Gewinn nach Steuern, effizientere Suche nach Prospects und mehr Produktivität. Millionen über Millionen, die sich hier einspalen lassen. Und das alles wird dann am Ende unterstützt von einer Referenz. Das ist es doch, was wir alle sehen wollen. Mit LinkedIn Sales Navigator konnten wir unsere durchschnittliche Antwortrate bei 14.000 E-Mails von 5% auf 10% steigern. Random Nummern. Und wer hat das geschrieben? Also das Bild ist ein Emoji und darunter steht Vertriebsmanager eines Softwareunternehmens. Puh, sorry, aber das ist wirklich eine so dermaßen schlechte E-Mail. Da muss ich mich erstmal rütteln. Und das von LinkedIn, aua. Aber, wie zuletzt erwähnt, die Tagethemen sind ein positives Format und deswegen, liebes LinkedIn-Team, ich habe euch trotzdem lieb. Ha Sinyan, ich hoffe, ich spreche ihn hier richtig aus, aber er hat die Ergebnisse des World Happiness Reports 2024 auf LinkedIn veröffentlicht. Die Daten stammen von Gallup und zeigen ein gewohntes Bild. Platz 1 geht mal wieder an Finnland. Und ja, auch die anderen üblichen Verdächtigen sind mit dabei. Also alle skandinavischen Länder, Schweiz, Österreich und auch Australien ist in den Top 10 vertreten. Wie schaut es mit Deutschland aus? Von Platz 16 runter auf 24. Also die Kette an schlechten Nachrichten reißt nicht ab. Aber sowohl in den Kommentaren bei Sinyan als auch sonst überall, wo dieser Report veröffentlicht wird, gibt es Kritik und Fragezeichen. Und wie ich finde, zu Recht. Denn die Hauptmetriken in dieser Aufstellung, um dann am Ende des Tages auch wirklich ein gutes Ranking zu bekommen, waren BIP, durchschnittliches Pro-Kopf-Einkommen oder auch die allgemeine Sicherheit. Es gibt auch ein alternatives Ranking, in denen bestimmte makroökonomische Faktoren weniger Gewichtung bekommen und weniger die Zufriedenheit, sondern tatsächlich die Glückseligkeit der Menschen gemessen wird. Hier findet sich zwar kein einheitliches Bild, aber es wird klar, dass vor allem mittel- und südamerikanische sowie afrikanische und teilweise auch asiatische Länder ganz klar die glücklichsten zu scheinen sein. Ja, und wir in Europa sind da ein bisschen hinten dran. Was uns im Sales glücklich macht, dazu ein andermal. Christopher Rokas hat Anfang der Woche einen sehr interessanten Beitrag zum Thema Mentalität auf seiner LinkedIn-Seite gepostet und das direkt mit einem Zitat von George Box untermauert. All models are wrong, but some are useful. Christopher beschreibt 10 Modelle, von denen ich dir in den nächsten 90 Sekunden die 3 für uns wichtigsten näher bringen möchte. Nummer 1, der Dunning-Krüger-Effekt. Hierbei handelt es sich um ein Paradoxon, bei dem Anfänger glauben, sie können und wissen schon alles und Experten der Meinung sind, dass sie nicht gut genug sind. Also eine Illusion, was unser Selbstbild angeht. Was müssen wir tun, um das zu umgehen? Ehrliches Feedback, nicht nur darum bitten, sondern dieses dann auch wirklich annehmen. Und wenn es darum geht, dich selbst zu beurteilen, genau wie im Verkaufsprozess, halte dich an die Realität und stelle keine Vermutungen auf. Zweitens, Ostrich-Effekt. Hast du negative Dinge schon mal ignoriert, einfach weil es leichter ist? Der Ostrich-Effekt beschreibt unser Verhalten gegenüber negativen Situationen und wie wir diese am liebsten ignorieren. Aber nur weil man Probleme ignoriert, gehen sie natürlich nicht weg. Was müssen wir also wissen? Bereit sein, auch mal eklige Challenges anzunehmen und negativen Dingen am besten sofort zu begegnen, diese bestenfalls sofort zu bearbeiten, damit sie nicht wie eine dunkle Wolke über uns hängen. Und der dritte Punkt, Hedonic Adaptation. Noch nie gehört, aber richtig interessant, denn Christopher beschreibt den permanenten Rückfall in unsere eigene Mitte des Glücks. Vor allem wir im Sales sind häufig starken Emotionsschwankungen ausgesetzt. Ein Deal verschiebt sich oder geht trotz großer Hoffnungen vorbei. Das kann gerne mal mehrere Tage richtig wehtun. Das Gegenteil davon sind die Highs, die wir erleben, wenn unsere Kunden endlich unterschreiben und die Kollegen dann mit einem kalten Bier um die Ecke kommen. Deswegen sagt Christopher, Process over Outcomes. Eine kontinuierliche Arbeitsweise, Prozesse und eine gewisse Nachhaltigkeit helfen dir, eine gesunde Flughöhe zu erreichen und zu halten. Und außerdem, das ist ein Appell an unseren Charakter, sollten wir bescheiden selbstbewusst sein. Schöne Tipps also. Vielen Dank, Christopher.
Mindset Minute.
Die nächsten Minuten haben es in sich, denn jetzt geht es um Sir Adrien Paul Ghislain Carton de Voir. Langer Name, deswegen nenne ich ihn heute hier einfach nur Adrian. Adrian lebte von 1880 bis 1963 und ein wirklich absolut verrückter Typ. Er wurde in eine aristokratische Familie geboren, und zwar in Belgien. Sein Vater war ein anerkannter Anwalt und ja, Adrian wächst in Belgien, England und auch teilweise in Kairo auf. Sein Vater besteht darauf, dass er einen ähnlichen Werdegang hinlegt wie er selbst, und deswegen geht Adrian dann, sobald er das College-Alter erreicht, auch auf die Universität, und zwar nach Oxford. Also gutes Elternhaus, gebildet, erstklassiges Netzwerk. Man könnte meinen, das wird ein langweiliges Drehbuch eines erfolgreichen Anwalts irgendwo in Westeuropa. Adrian hatte aber anderes im Sinn. Er war voller Energie, man konnte es nicht erwarten, die Welt zu sehen. Und auch wollte er maximal viel erleben. In seiner Interpretation und wohl auch zu der damaligen Zeit bedeutete das für ihn, in den Krieg ziehen. Und zwar freiwillig. Der sogenannte Zweite Boerkrieg stand an. Und obwohl er weder die Erlaubnis noch die Berechtigung hatte, fälschte er einfach mal seine Papiere und bietet sich beiden Seiten an. Also ihm war es egal, für wen er kämpft. Er wollte einfach nur Krieg erleben. Die Briten akzeptieren ihn schließlich. Und ohne das Wissen seines Vaters verlässt er England und seine Universität in Richtung Südafrika. Nach sehr kurzer Zeit wird er durch zwei Schusswunden einsatzunfähig und wird nach England zurückgebracht. Dort trifft er auf einen entsetzten Vater, aber auch der kann ihn nicht bekehren. Nach kurzer Regeneration macht sich Adrian wieder auf den Weg nach Südafrika und schließt sich einem Kamelbataillon an. Du hast richtig gehört, das ist eine Einsatztruppe, die ohne jeden Witz auf Kamelen in den Krieg zieht. Irgendwie nicht verwunderlich, dass er dann auch direkt wieder verwundet wird, diesmal durch Schusswunden am Ohr und am Auge, also wieder zurück nach England. Jetzt hat Adrian endgültig genug von Südafrika, aber der Erste Weltkrieg steht an und an diesem möchte er nun teilnehmen, aber er verfügt halt nur noch über ein gesundes Auge. Das andere ist einfach weg und um ihn nicht komplett ausmustern zu müssen, schenkt die Armee ihm ein Glasauge. Dieses entnimmt er sich selbst auf der Fahrt zum Flughafen und schmeißt es aus dem fahrenden Autofenster. Ab diesem Tag trägt er eine Augenklappe und nur wenige Tage später befindet er sich in seinem ersten Einsatz im Ersten Weltkrieg. Triggerwarnung, liebe Leute, denn jetzt wird es ein bisschen grafisch. Bei genau diesem Einsatz zerfetzt ein Granatsplitter seinen linken Unterarm. Er natürlich sofort wieder ins Feldkrankenhaus und der Arzt entscheidet noch am selben Tag, die Finger zu amputieren. Adrian hat aber weder Lust noch Geduld und leidet außerdem unter enormen Schmerzen, weswegen er sich die Finger einfach selbst rausreißt. Daraufhin muss der ganze Arm amputiert werden. Für Adrian kein Grund aufzuhören. 1916, die Schlacht an der Somme. Zeitzeugen berichten, dass er völlig furchtlos nochmal mit einem Arm und mit einem Auge auf die Feindeslinien zulief, Granaten mit seinem Mund entsicherte und im nächsten Moment mit der Pistole um sich schoss. Dafür wird er dann noch direkt befördert, aber das hält nur 24 Stunden, weil sein neuer Chef und Befehlshaber schmeckt ihm so gar nicht. Und Adrian versucht ihn nach einem Konflikt zusammenzuschlagen, weswegen er dann letztlich auch wieder zum Soldaten zurückdegradiert wird und zum Schlachtfeld zurückkehrt. Also ein völlig wilder Typ. Dort wird er dann noch direkt wieder angeschossen, diesmal in den Hinterkopf, aber er überlebt. Im Verlauf des Krieges kommen mehrere Offiziere um, weswegen drei Geschwader komplett führungslos an der Frontlinie ausharren. Adrian nimmt sich ihnen an und entwirft seine eigene, am Ende erfolgreiche Taktik des Flankierens. Um seine Kommandos von Geschwader zu transportieren, nutzt er nicht etwa wie üblich sogenannte Messenger, sondern rennt einfach selbst ein ums andere Mal quer übers Schlachtfeld, um seine Einheiten neu zu positionieren und Anweisungen zu geben. Nach diesem Einsatz bekommt er die höchsten militärischen Auszeichnungen und wird zum Berater von Churchill. Für jeden normalen Menschen wäre das jetzt mehr als genug, aber nicht für Adrian. Ihr könnt es euch denken, 1940, der Zweite Weltkrieg, Adrian ist bereits 60 Jahre alt. Trotzdem meldet er sich zum Dienst und wird für geheime Missionen durch Europa geschickt. Auf einem Flug über Rumänien wird sein Flieger von einem deutschen Kampfjet abgeschossen und stürzt ab. Trotz mehrfachem Beschuss durch den Jet überlebt Adrian und wird in einer Last-Minute-Aktion aus dem Land gerettet. Und auch sein nächster Flug wird kein Erfolg. Er und die Crew crashen vor der Küste Italiens ins Meer. Er überlebt mal wieder natürlich, aber er kann nicht nur sich selbst retten, sondern schwimmt nochmal mit einem Arm und einem verwundeten Kollegen in Sicherheit. Beide überleben. Daraufhin werden sie von italienischen Soldaten aber auch direkt festgenommen. Er versucht dann, mit seinen Compadres fünfmal aus dem Gefängnis auszubrechen und gräbt mit den Insassen einen 60 Meter langen Tunnel aus dem Gefängnis in die Freiheit beim fünften Versuch. Schaffen es also, dann verbringen sie eine Woche in Norditalien in Freiheit, bevor sie wieder von den Italienern gefasst werden. Diesmal aber Good News, die Italiener haben keinen Bock mehr auf Krieg und tauschen ihn oder mit den Engländern aus. Somit ist Adrian wieder in der Heimat und in Sicherheit. Später dient er Churchill noch als militärischer Berater und auch sonst werden seine Dienste immer wieder in Anspruch genommen. Churchill beschreibt ihn als intelligent, gleichzeitig aber auch rau, ehrlich und unkäuflich. Das äußert sich nicht zuletzt, als er nach China abgesandt wird. Mao hat gerade die Macht erlangt und Adrian wird mit vielen anderen Diplomaten zu einem Festessen mit dem neuen Herrscher Chinas eingeladen. Während der Rede Maos, weil Adrian den Kommunismus kategorisch ablehnt, kommt es fast zu einem diplomatischen Eklat, als er einfach aufsteht und Mao unterbricht. Mao überlegte kurz, musste sich sammeln, verstand wohl eh kein Wort und lachte es dann zum Glück trocken weg. Das heiterte dann auch die Stimmung bei den anderen Gästen auf. Alles in allem ist es Adrian wahrscheinlich egal, wie und ob er uns in Erinnerung bleibt. Aber seine Geschichte, so verrückt wie sie in der heutigen Zeit für uns klingen mag, beschreibt einen Mann, der ein völlig verrücktes Leben führte. Mit einfachen Prinzipien und einer merkwürdig erscheinenden Lebenslust, die ihn normalerweise das Leben hätte kosten müssen. Je älter man wird, desto schlechter wird das Kurzzeitgedächtnis. Und umso eher erinnert man sich an Dinge, die vor langer Zeit passiert sind. Wenn wir mit 20er, mit 30er oder mit 40er hier gerade irgendwann 70, 80 Jahre alt sind, werden wir uns also an die prägendsten Momente aus dem Hier und Jetzt erinnern. Zum Glück müssen wir nicht auf Kamelen in den Krieg ziehen. Aber wenn auch du deine Passion findest und Spaß daran hast zu leben und zu wachsen, so wirst auch du in 30 oder 40 Jahren interessante Geschichten erzählen können. Und hoffentlich werden sich auch viele andere Menschen an deine Geschichten und deine Erlebnisse erinnern können.
Empfehlung der Woche.
Meine Empfehlung der Woche, die Rede von Admiral William H. McGraven an der University of Texas Austin im Jahre 2014. Eine ganz fantastische Rede, die für uns im Sales nochmal eine extra Bedeutung hat mit all den emotionalen Schwankungen, die wir haben und auch mit den Schwierigkeiten, denen wir uns häufig ausgesetzt fühlen. Deswegen kurz und knapp, schaut es euch an, hört es euch an. Ein sehr, sehr großer Tipp, die Rede von Admiral William H. McGraven an der University of Texas 2014. Link in den Shownotes. Ja, das war es auch schon wieder mit Folge 7 der Tagethemen. Es war ja erst der 1. April und ich glaube, wir haben alle einiges an Aprilscherzen wahrgenommen. Der klare Sieger für mich, Paul Mary Heffy. Sein Post zu seiner angeblichen neuen Position als CFO bei Eintracht Frankfurt ging durch die Decke. Dazu muss man wissen, er ist glühender Anhänger von Eintracht Frankfurt. 144 Kommentare und die meisten davon gingen ihm ordentlich auf den Leim. Ich habe gut gelacht. Danke, Paul. Ich hoffe, auch dir macht dieser Podcast Spaß. Wenn ja, bitte abonnieren und weitersagen. Du hilfst mir damit wirklich ungemein weiter. Du und ich hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin eine erfolgreiche und gesunde Woche. Schöne Grüße aus München, dein Michael.